Was machst du eigentlich anders als andere, dass du so erfolgreich bist? Unter anderem diese Frage habe ich meinem heutigen Gast gestellt. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verhört. Mein heutiger Gast ist Fabian Walter. Die meisten Menschen kennen Fabian als Steuerfabi. Als Steuerfabi versammelt er plattformübergreifend mehr als 1 Million Menschen und klärt sie über steuerliche Themen auf. Seine Videos sind dabei kurz und leicht verständlich. Doch wie ist die Idee zu Steuerfabi eigentlich entstanden? Warum tut er, was er tut? Was macht Fabian besser als andere Steuerexpertinnen und Steuerexperten? Und was können Kanzleien noch von ihm lernen? Über all diese Fragen spreche ich mit Fabian. Außerdem spreche ich mit ihm darüber, ob das drängende Alltagsgeschäft eine gültige Ausrede dafür sein kann, keine neuen Wege gehen zu müssen. Und noch einen Hinweis, den schicke ich voraus, denn zum Zeitpunkt der Aufzeichnung mit Fabi war Christian Lindner noch aktueller Bundesfinanzminister. Das ist natürlich mittlerweile nicht mehr so. In der Folge wird es aber noch so bezeichnet werden. Mein Name ist Florian Weber. Ich freue mich, dass ihr reinhört und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge mit Fabian Walter.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Ich weiß gar nicht, Fabi, kannst du einschätzen, wie viele Leute jetzt schon was anfangen können mit dem Namen Fabian Walter?
Oh, das ist ganz schwer einzuschätzen. Also über meine verschiedenen Social-Media-Kanäle folgen mir so kumuliert gut 1 Million Menschen. Die tatsächlich erreichten Personen, die sind höher. Ja? Also die Videos, Podcasts, Newsletter, Zeitungsartikel und so weiter und so fort. Die werden mehr angeschaut, also erreiche ich mehr als 1 Million Menschen pro Monat in Deutschland. Aber wie viele mich dann wirklich kennen, das ist, glaube ich, da müssen wir mal irgendwie Meinungsforschungsinstitut oder so beauftragen. Habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so wirklich drüber Gedanken gemacht. Ne?
Ich frage vor allem aus einem Grund, weil ich mich frage, wie bekannt ist der Name Fabian Walter als solcher? Also ich glaube mal, wir kommen gleich so ein bisschen zu dir, aber bekannt bist du den meisten wahrscheinlich als Steuerfabian.
Steuerfabian.
Und jetzt klingelt es wahrscheinlich auch bei den allermeisten Zuhörerinnen und Zuhörern, weil man sagt, ah ja klar, die Videos habe ich schon mal gesehen und so weiter. Ich sage vielleicht erst ganz kurz was zu dir, komm einmal ganz kurz zu deinen Personalien quasi. Fabian Walter, haben wir gerade schon gesagt, den allermeisten aber eben als Steuerfabi bekannt. Und ich würde sagen, das Gesicht der Steuerbranche bzw. des Themas Steuern irgendwie. Du hast es schon angesprochen, mehr als 1 Million Follower, Followerinnen auf den Kanälen zusammen. Also eine unglaubliche Bandbreite. Du warst in der Tagesschau zu sehen. Du warst, die Frankfurter Allgemeine hat über dich geschrieben, das Handelsblatt hat über dich geschrieben. Du triffst dich regelmäßig mit dem aktuellen Bundesfinanzminister Christian Lindner. Du hast im Europaparlament gesprochen. Das heißt, du hast einfach eine wahnsinnige Breite der Dinge, die du schon gemacht hast, aber auch eben der Menschen, die du erreichst. Und vielleicht gucken wir noch so ganz kurz aufs Fachliche. Du kommst aus der Steuerwelt. Du hast 2019 einen Master in Freiburg abgeschlossen an der Albert-Ludwigs-Universität in betriebswirtschaftlicher Steuerlehre. Dann auch tatsächlich in der Kanzlei gearbeitet eine ganze Zeit lang. Dann gewechselt in die, wir gucken gleich im Detail ja noch drauf, in die Weiterbildung in der Steuerbranche und dann irgendwann bist du als Steuerfabi viral gegangen, wie man das heute ja wirklich sagen muss. Ist das alles soweit korrekt?
Genau.
Dann lass uns vielleicht mal ganz vorne anfangen. Wir sprechen heute insgesamt so ein bisschen über das Thema Kommunikation, aber mich interessiert natürlich auch, wen habe ich hier vor mir sitzen? Also wer steckt hinter Steuerfabi? Wer ist Fabian Walter? Und bevor wir da gleich reingehen, Fabian, meine erste Frage ist, wie geht's dir heute?
Mir geht's gut, ja, ich habe ja ein Espresso vor mir, ja, also dann geht's immer gut. Ja, das war übrigens vor dem Steuerfabi schon immer Bestandteil meines Lebens, also ohne Espresso geht fast kein Tag vorbei. Ja.
Das ist dann auch als Steuerfabi dein Markenzeichen geworden und bevor wir gleich über Steuerfabi sprechen, würde ich glaube ich gerne mit dir noch ein ganzes Stück weiter vorne ansetzen, weil mich interessiert natürlich auch, wer ist Fabian Walter, wer ist der Mensch hinter Steuerfabi? Das heißt, ich würde gerne mit dir so ein bisschen in der Schulzeit starten, wenn das nicht zu früh ist. Und mal gucken, wie viele Erinnerungen du daran noch hast. Wann hast du Abi gemacht?
2010.
Ja, 2 Jahre vor mir. Ich habe 2012 Abi gemacht und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich meine eigenen Fragen noch beantworten könnte. Wo bist du zur Schule gegangen?
Also Grundschule in Simonswald. Das ist ein 3000 Seelendorf in der Nähe von Freiburg, etwa 30 Minuten weg. Da bin ich dann zur Grundschule gegangen und dann bin ich ab der 5. Klasse auf das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wallkirch gegangen. Nicht mehr ganz so weit weg. Also es hat mich immer so ein bisschen näher nach Freiburg gezogen, da habe ich dann mein Abitur gemacht, dann bin ich nach Villingen-Schwenningen zum Studieren, ja, damals noch in Kooperation mit der Volksbank in Emmendingen und dann über das Bachelorstudium dann nach Freiburg zum Studieren, im Masterstudium an der Uni in Freiburg und da hat es mich dann auch in die Steuerwelt verschlagen. Ja.
Das heißt eigentlich gar nicht so früh, wenn du sagst, du hast erstmal ein duales Studium mit der Bank gemacht, dann ist da wahrscheinlich irgendwie in einer gewissen Weise in der Nähe, aber jetzt noch nicht direkt das Thema Steuern.
Genau, also erstmal war es Bankwesen, also genauer gesagt im Kreditgeschäft, Firmenkunden habe ich da gearbeitet. Und klar, aber steuerliche Überlegungen oder Zusammentreffen dann mit Steuerberater, Steuerberaterin, das ist natürlich auch in der Bank immer eigentlich Tagesgeschäft gewesen. Gerade bei größeren Kreditentscheidungen haben die Steuerberater, Steuerberaterin der Kunden der Bank natürlich auch mit entschieden.
Ja, plus du hattest ja noch einen ganz anderen Bezugspunkt zu Steuern, der sogar noch deutlich vor der Schule angefangen hat, weil dein Vater Steuerberater in der eigenen Kanzlei war. War das in deiner Schulzeit irgendwie, ich bemühe mal so das ein oder andere Klischee, also Leute, die so in meiner Schulzeit, von denen ich gedacht hätte, die gehen in Richtung Steuern oder Bankenthemen, sind gut in Mathematik und ich hätte sie wahrscheinlich auch tendenziell eher als Streber oder Streberin bezeichnet. Wie war das bei dir?
Ja, Streber weiß ich jetzt nicht. Ich habe auf jeden Fall in der Grundschule gab es immer so einen Kopfrechnenwettbewerb. Da habe ich meistens mit einem anderen Kumpel von mir, ne, mit dem Alex, ja, Fun Fact, der mittlerweile die Steuerkanzlei meines Vaters übernommen hat. Also wir zwei waren immer Kopfrechen, zumindest Simons Weltmeister. Das ist sehr überschaubar. Aber ja, Streber würde ich jetzt nicht sagen. Gerade in der Pubertät habe ich mich dann mit vielen anderen Sachen beschäftigt und weniger mit der Schule. Da gab es dann auch mal schulische Problemchen, weil ich mich da anderweitig mit allem Möglichen beschäftigt habe, auch Programmieren und alles Mögliche. Da ist dann nicht so was nicht so strebermäßig. Aber klar, ich war in der Grundschule, wenn man jetzt da ganz am Anfang anfängt, dann da ganz, ganz gut, denke ich mal, habe dann eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen und fürs Abi hat es dann am Ende auch noch gereicht. Aber Streber war es jetzt nicht.
Ja, es ist ja spannend, weil das ja auch nur mein Bild im Kopf ist und tatsächlich, ich versuche so ein bisschen zu kramen in meinen Erinnerungen. Ich erinnere mich an einen Freund, der dann tatsächlich auch bei der Volksbank, Werbeblock geschaltet, der bei der Volksbank dann auch die Ausbildung gemacht hat. Aber so, also es ist ja sehr schwierig, das über Klischees herzuleiten, aber vielleicht kannst du uns da auch mal so einen Einblick geben, wenn du gesagt hast, gab es ein oder andere schulische Problem auch, das kennt, glaube ich, auch jeder, weil natürlich irgendwann eine Phase im Leben kommt, wo man auf viele Dinge Lust hat, aber eben nicht auf Schule. Was hat dich so begeistert in deiner Jugend, wofür hast du dich interessiert? Programmieren hast du gerade schon genannt?
Ja, also auch Banken fand ich immer interessant. Ich war mit meiner Oma immer in Furtwangen im Schwarzwald. Die wohnt da immer bei der Volksbank Triberg damals noch. Mittlerweile haben sie fusioniert. Und da waren wir mal beim Weltspartag. Und ich war immer jemand, der dann sein Sparkästchen vorgezählt hat. Ich bin dann immer halt zum Schalter und habe dann gesagt, 35 Mark, irgendwie 27 sind da drin. Das fanden die Bankangestellten damals immer ganz lustig, ne? Hat auch, glaube ich, meist gestimmt. Ja.
Ich hätte es zum Beispiel nie gemacht, ich wusste ja, die lassen es durch die Maschine
genau,
laufen.
Genau, ja, ja, also das hat mich schon immer fasziniert und es war eigentlich schon relativ früh in meinem Kopf, dass ich mal in der Bank arbeiten möchte, weil mich so das Ganze interessiert hat, wie funktioniert das Ganze, ja, Anlage, Kreditseite und was muss man da beachten. Und dann war das relativ früh klar und ich habe mich auch schon irgendwie, glaube ich, über ein Jahr vom Abi hatte ich dann auch meinen Platz fürs duale Studium und ja, war interessant, also schadet auf jeden Fall aus meiner Sicht nicht, sich mit der Bankenwelt zu beschäftigen, ne.
Das ist spannend. Ich glaube, wir kommen da später nochmal drauf, weil das, was du heute machst, hat ja vielleicht nur noch im Entferntesten damit zu tun. Würdest du sagen, dass du super kreativ warst auch als Kind?
Oh, das ist eine gute Frage. Was ich auf jeden Fall schon früh konnte, ist, glaube ich, also ich hatte eine selbstständige Ader in mir und wusste, wie man Geld verdient.
Das klingt, als hättest du eine Geschichte im Kopf.
Ich war einmal mit meinen Eltern irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwo auf den Kanaren haben wir eine Woche Urlaub gemacht und dann war so eine Strandpromenade. Und ich habe dann diese ganzen Pantomimen-Spieler gesehen, wie die halt da irgendwie Pantomimen gemacht haben und dann Geld verdient haben. Und ich habe mir damals schon relativ früh gedacht, ich glaube, da war ich noch nicht mal in der Schule, habe ich so gedacht, okay, kann ich das nicht auch machen, um dann halt mir irgendwie ein Eis kaufen zu können. Und bin dann an Straßenrand gestanden und bin dann wirklich wie versteinert dann da gestanden, habe dann irgendwie meine Käppi da vor mich gelegt und dann gewartet, bis halt jemand vorbeikommt und sich denkt, was macht denn der? Irgendwie, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 5 oder so. Da habe ich tatsächlich so viel, also nicht viel Geld verdient, aber so ein bisschen Geld verdient, dass ich mir am nächsten Tag dann was kaufen konnte davon. Ja. Es war so eine Mischung aus Kreativität und Geschäftssinn vielleicht. Ne?
Ja, und das finde ich wirklich spannend. Kreativität, ja, Geschäftssinn definitiv auch mit dem Antrieb, aber ja auch eine ganze Menge Mut, das fängt ja dann echt noch deutlich vor deiner Schulzeit sogar an, sich da als 5-Jähriger hinzustellen und zu sagen, das, was die können, kann ich auch. Und ich probiere das einfach.
Ja, never try, never know. Ich weiß noch von der Geschichte meiner Mutter, dass mein Vater da nicht so begeistert war, dass ich mich da hingestellt habe. Und das hat sie wie gar nicht verstanden, was jetzt abgeht. Ja. Aber ja, ich habe das gemacht und habe gedacht, ich probiere das einfach mal. Und so ist es fast heute auch noch. Also ich stelle mich jetzt nicht mehr irgendwo an eine Straße hin und mache eine Pantomime, aber ich probiere schon viele neue Sachen. Und manche klappen und manche klappen nicht, aber du weißt es aus meiner Sicht halt erst, wenn du es gemacht hast. Und vor, was weiß ich, 5 Jahren hätte man wahrscheinlich auch gesagt, man kann das jetzt nicht machen, was ich aktuell mache. Aber ja, wenn man es nicht probiert, dann weiß man es nie. Ja.
Vielleicht, bevor wir da ja auch noch drauf kommen, nochmal so einen Schritt zurück. Wie war das bei euch, wenn dein Vater Steuerberater war? Ich habe das hier in vergangenen Podcast-Folgen, hat sich das für mich immer wieder abgezeichnet. Eltern spielen eine essentiell wichtige Rolle, gerade jetzt bei Steuerberaterinnen und Steuerberatern, weil eben dann zumindest der Kontext da ist, den jetzt jemand wie ich, der, das ist ja auch eins deiner ganz großen Themen, schulische Bildung hinsichtlich Steuern. Mhm. Ich hatte nie Berührung mit dem Thema und ich hatte BWL in der Schule und trotzdem war das irgendwie, wenn überhaupt, ein Randthema. Ja. Hat das bei dir schon auch eine Rolle gespielt, dass dein Vater das gemacht hat und du hast gesagt, klar, eigenes Interesse, aber hat er da schon auch darauf hingewirkt immer wieder, dass vielleicht auch gar nicht immer bewusst, dass es dich in die Richtung gezogen hat?
Ja, gut, wir hatten natürlich dadurch, dass mein Vater auch schon, also seit ich Kleinkind bin, ein Büro hatte, war ich halt oft auch da und habe dann mitbekommen, wie die Mandanten damals noch in Papierform die Pendelordner gebracht haben für die Buchhaltung. Manchmal habe ich die sogar abgeholt, ja, bin dann hingelaufen, habe die Ordner abgeholt, um die dann eben mit ins Büro zu geben, dass die Herren und Damen dann in der Steuerkanzlei meines Vaters verbuchen konnten. Ich hatte also sehr, sehr früh schon mit dem Thema Buchhaltung, Steuererklärungspflichten und so weiter zu tun. Dann während des Abiturs hatte ich aber gar kein Interesse irgendwie Richtung Steuern zu gehen, also direkt Richtung Steuern. Und für mich war relativ klar, ich will bei der Bank arbeiten. Das war irgendwie in meinem Kopf, weiß auch nicht so genau warum. Es kam dann erst eigentlich später, also mein Vater hat nie gesagt, mach jetzt das und mach das und so weiter. Das war eigentlich nie der Fall. Ich habe dann eher in der Bank so das Interesse dann gehabt, wo dann auch steuerliche Überlegungen bei Finanzierungen, bei allem Möglichen dann zu tragen kamen. Da habe ich so überlegt, ja, ist interessant. Ja. Was ist eigentlich spannender, als ich gedacht habe. Ja. Weil ich war so, ich habe Steueroverload gehabt, so aus dem Elternhaus. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, ist schon sehr wichtig, auch für Entscheidungen, die man so trifft, auch steuerliche Überlegungen halt herzuziehen. Und dann habe ich überlegt, ich wollte noch einen Master machen. Warum nicht dann Steuerrecht? Ja.
Das heißt, genau, du hattest für die Bank das duale Studium gemacht. Das ist wahrscheinlich irgendwie Finanzwirt gewesen, oder?
Bachelor of Arts war das damals, genau, an der dualen Hochschule hier, also in Baden-Württemberg. Genau,
Villingen-Schwenning hast du
genau,
gesagt.
Genau, ja. Genau. Und das war so ein dreijähriges Studium, immer im Wechsel, drei Monate in der Bank, drei Monate dann am Studienort. Und ging drei Jahre, danach dann Trainee-Programm dann in der Bank und dann eben ja Gewerbekundenberater hieß es dann. Ja, und dann habe ich mich, als ich dann Gewerbekundenberater war, dazu entschieden, weil das Studieren hat mich immer Freude bereitet, ja, dass ich dann noch ein Masterstudium machen will. Und ich bin schon so ein bisschen Heimscheißer. Und dann ist natürlich Freiburg war das naheliegendste. Und da gab es dann ein gutes Angebot, auch mit dem Professor Kessler, der ja den Studiengang immer noch macht. Liebe Grüße gehen raus, wenn er es hört. dann den Textmaster an der Albert-Ludwigs-Universität zu machen. Und das kommt mal berufsbegleitend. Ich war immer so ein Typ, der gern nebenher noch was gearbeitet hat, weil er nur studieren oder nur arbeiten, das war mir irgendwie so ein bisschen zu langweilig. Und dann habe ich halt nebenher ganz normal gearbeitet in der Steuerkanzlei und habe dann nebenher den Master gemacht. Ja.
Vollzeit gearbeitet?
Ja, ja.
Du hast Vollzeit gearbeitet und dann nebenher den Master studiert?
Ja, ja. Aber das war möglich. Also das, ja, okay. Es war dann, manchmal muss man sich dann frei nehmen, weil manche Vorlesungen dann am Donnerstag oder Freitag waren, aber es war schon immer so konzipiert bei dem Master. Ich denke, glaube, das ist heute noch so, dass eben so gut wie es geht dann die Präsenztermine in Freiburg so gelegt wurden, dass es halt primär dann Klausurtermine sind und dann klar auch Vorlesungen, aber dann meistens dann auch Samstag, Sonntag. Manchmal war es dann schon natürlich hart, wenn dann irgendwie Samstag, Sonntag Vorlesung war, vielleicht Donnerstag, Freitag auch noch Klausuren und dann am Montag musst du halt wieder dann in der Steuerkanzlei sitzen. Gibt sicherlich entspanntere Sachen, aber war zeitlich schon auch so konzipiert vom Studiengang, dass es möglich war, ja.
Ja, ich frage deshalb so interessiert nach, weil ich habe in Vollzeit meinen Master gemacht, weil ich das Studieren auch gerne mochte und habe aber halt dann nebenher gearbeitet, also genau umgekehrt irgendwie. Wie lernst du?
Ja, boah, wie lerne ich, ja? Viel über selber beibringen, mir das selber erarbeiten, Sachen runterzuschreiben, mir selber zusammenzufassen. So lerne ich eigentlich am meisten. Das ist heute noch so, wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, ich mache ein Video. Ja, man muss es erstmal selber verstanden haben, um es dann anderen auch beizubringen. Es gibt ja so einen schönen Spruch, wer es einem sechsjährigen Kind nicht erklären kann, hat es selbst nicht verstanden. Also ich lerne eigentlich am besten, wenn ich mir selber Sachen eben beibringe und es nochmal zusammenfasse in meinen eigenen Worten. Und nochmal nachlese. Also ich bin eher so der Lesetyp. Ich eigne mir eigentlich fast das gesamte Wissen übers Lesen an. Ich bin jetzt nicht so Zuhörtyp.
Okay, das finde ich interessant. Auch das merke ich mir mal oder mache mir damit eine kurze Notiz, weil das wird auch noch Thema sein, kann ich dir auch jetzt schon sagen, weil das, was du heute machst, hat eigentlich erstmal nicht so viel mit Lesen zu tun. Umso interessanter, dass du sagst, du lernst eigentlich so. Aber auch da nochmal dran geblieben, Ausbildung gemacht, Master gemacht. Und jetzt ging es ja irgendwann dann tatsächlich, wie wahrscheinlich für viele Menschen, die sich irgendwann entschieden haben, was mit Steuern zu machen, erstmal den typischen Weg in eine Steuerkanzlei.
Genau. Ich habe klar während dem Master schon in der Steuerkanzlei gearbeitet und dann ganz normale Aufgaben gemacht. Also
vorher ja auch schon, ne? Also
genau,
noch früher, ja.
Genau. Und habe dann ja primär Kapitalgesellschaften gemacht, ja, Handels- und Steuerbilanzen, meistens GmbHs, Steuererklärungen eben. Und ja, dann parallel den Master gemacht und war dann fertig 2019. Und muss sagen, war jetzt nicht, sagen wir, wenn ich ehrlich bin, ultra überzeugt, jetzt in Furtwangen im Schwarzwald, wo die Steuerkanzlei war, ich sag mal, Lebensabend zu verbringen. Wollte mal was anderes noch sehen. Hab dann auch mit Wolfgang, also hier Professor Kessler, dann gesprochen, weil ich war relativ gut im Masterstudium und hab da relativ gute Masterarbeit auch geschrieben und dann war die Frage, mache ich noch eine Doktorarbeit dran, habe mir dann überlegt, was kann man machen und wie lange dauert sowas und so. War da ein bisschen überrascht oder erschreckt und so, habe dann auch mit ein paar Leuten Gespräche geführt, die halt dann zum Teil 4 bis 5 Jahre schon am Promovieren waren und dann habe ich so gedacht, nee, aber dieses ganze Bildungsthema hat mich schon sehr interessiert, wie kann man eben komplexe Sachverhalte gut rüberbringen. Und da ich ja, wie schon erwähnt, ein kleiner Heimscheißer bin, ja, kommt man natürlich auch an Haufe, wenn man jetzt in den Bereich möchte. Ja, also steuerliche Bildung, da kommt man eigentlich vorbei. Und dann habe ich halt, weiß ich noch, meinem Vater verkündet, dass ich die Kanzlei verlassen werde und dann zur Haufe-Gruppe wechseln werde.
Was war der weißt du das noch, der wirkliche Antreiber, dass du das gemacht hast? War das, du hast gerade 2 Punkte genannt. Das eine ist irgendwie nicht dir vorstellen zu können, in Furtwangen zu bleiben. Furtwangen ist schön, ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren, es ist sehr, sehr schön, aber genau, ob man da leben will, ist eine bewusste Entscheidung. So formuliere ich es mal. Und du hast aber auch das Bildungsthema, das Weiterbildungsthema reingebracht.
Ja, also ich finde, dieses Bildungs, ich habe eigentlich immer so einen Job gesucht, wo ich mich selber irgendwie, also im Prinzip so ein bezahltes Studium, ja. Deswegen habe ich auch, also mal überlegt, wie wäre es denn, wenn man mal irgendwie Professor ist oder so, ja, dann kann man natürlich da forschen, so wird eigentlich ganz gut bezahlt, ja, und also dieses Thema Bildung, sich weiterzubilden in einem Job, war immer so, war schon sehr interessant für mich. Nicht, dass man das in der Steuerkanzlei nicht auch kann und auch muss eigentlich. Muss ja auch, ja. Aber es ist natürlich schon was anderes, wenn das primäre Produkt halt ein Bildungsangebot ist. Und dann war eine Stelle ausgeschrieben. Und ich habe da gar nicht so, muss ich sagen, das ist eigentlich alles, was ich mache, ist relativ spontan, ja, oder so ein Bauchgefühl, jetzt nicht so strategisch irgendwie am Reißbrett geplant. Dann habe ich die Stelle gesehen und fand es interessant, ja. Habe mich nicht mal so gefragt, keine Ahnung, was kann man da verdienen oder so. Ich fand einfach diese Aufgabengebiete interessant. Und dann habe ich mich hier beworben. Und dann war es natürlich auch, natürlich auch erstmal die Frage, warum, also ein Vorstellungsgespräch hier bei Haufe, dann war ich dann da. Und die Leute haben dann keine Ahnung, weiß auch nicht, was sie gedacht haben. Dass ich mir das nicht so gut überlegt habe und so, dass ich, ja, aber du hast jetzt einen Master gemacht und jetzt willst du hier von der Steuerkanzlei weg, dein Vater ist doch Steuerberater und ich habe das nie so ganz verstanden. Ich habe gesagt, ja, okay, aber nur wenn mein Vater jetzt Steuerberater ist und eine Steuerkanzlei hat, bedeutet das nicht automatisch, dass ich es auch machen muss. Mein Vater oder meine Mutter irgendwie, keine Ahnung, von der Brücke springt, springe ich auch nie mit. Also,
hoffentlich.
Ja, ja. und ja, dann habe ich mich hier bei Haufe beworben und habe den Job dann auch bekommen, ja, 2020, ja.
Es liegt ja eine Frage total nahe, die wahrscheinlich auch die Haufe-Menschen damals im Kopf hatten in deinem Bewerbungsgespräch. Ja. Mein Gott, Junge, warum machst du nicht den Steuerberater?
Ja, also wie gesagt, ich hab immer noch nicht vor, also man soll ja nie sagen, aber ich habe jetzt auch jetzt nicht so vor, klassische Steuerberatung zu machen, ja, so. Ich glaube, es gibt halt noch viel zu tun, gerade im steuerlichen Bereich, Bildungsbereich, Finanzbildungsbereich. Ich komme jetzt gerade von Berlin, da war das Festival für Finanzbildung. So, es gibt in der Schule aus meiner Sicht und dann auch im weiterführenden Leben noch so viele Baustellen, um finanzielle Bildung, ja, und das Volk zu bringen, weil die Leute müssen schon so ein Grundverständnis aus meiner Sicht haben, dass sie auch einigermaßen selbstbestimmt die Entscheidungen treffen können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich super, dass es Steuerberater und Steuerberaterin gibt, ja, ganz klar. Aber aus meiner Sicht gibt es da immer noch leider ein zu großes Vakuum an finanzieller und auch steuerlicher Bildung, ja, dass die Leute so zumindest mal ein Grundwissen von der Thematik haben, um zu entscheiden, ja, was sie machen. Und ja, da habe ich mich gesehen in der steuerlichen Bildung, dass natürlich so läuft und dass ich dann relativ schnell wieder von Haufe weg war. Also, das habe ich damals nicht gedacht. Also ich habe erstmal gedacht, das ist ein cooler Job, es macht mir Spaß und habe da auch sehr gerne gearbeitet. Ich meine, ja, wir waren jetzt ja gerade noch Mittagessen mit meinem ehemaligen Chef, da ist ja auch alles super. Also war super, also war sehr, sehr tolle Zeit hier.
Das hast du gerade schon angedeutet, dass das eben mit dem Job geklappt hat. Dann hast du es deinem Vater gesagt, dass du die Kanzlei verlässt, um eben bei Haufe zu arbeiten. Ja. Was war da so die Reaktion?
Ja, also der war, glaube ich, anfänglich nicht ganz so, sage ich mal, begeistert. Mhm.
Der hat in dir wahrscheinlich ja auch den Nachfolger seiner eigenen Kanzlei irgendwann gesehen, oder?
Ja, wobei, da haben wir schon dann ordentlich drüber gesprochen. Und ich habe ihm ja auch den Nachfolger seiner Kanzlei
das hast du gerade schon angekündigt.
besorgt. Liebe Grüße gehen raus an Alex. Ja. Also von dem her, ich habe mich da schon gekümmert. Und ich glaube, irgendwie, es musste auch irgendwie so laufen, wie es dann gelaufen ist. Manchmal so muss man sich einfach ein bisschen treiben lassen. Und ich glaube, für alle ist es jetzt so eigentlich die optimale Lösung, würde ich jetzt mal sagen, ja.
Du bist bei Haufe, du hast bei Haufe angefangen. Du warst jetzt eigentlich in dem Bereich, der dich interessiert hat. Der Bereich Weiterbildung, irgendwie so mit Steuerberaterinnen, Steuerberatern oder insgesamt mit Steuerthemen zu arbeiten. Aber eben für diese, du hast auch schon gesagt, ja, verpflichtende Weiterbildung. Also das ist ja wirklich einer der Bereiche, wo man sagen muss, die müssen sich zwangsläufig weiterbilden, weil das sonst gar nicht funktioniert.
Ja, also sie sollten sich weiterbilden. Also sie müssen sich jetzt nicht zwangsläufig weiterbilden. Sie könnten theoretisch auch den Titel behalten, wenn sie sich nicht weiterbilden. Da gibt es Ausnahmen, ja, so Fachberater. Aber als nimmt jetzt keiner dir einen Steuerberatertitel weg, wenn du dich jetzt nicht weiterbildest. Ja, so.
Aber es wird sich, behaupte ich zumindest, korrigiere mich, wenn es falsch ist, sicherlich in den Ergebnissen deiner Arbeit bemerkbar machen, oder? Und früher oder später werden Mandantinnen und Mandanten sagen, naja, Moment mal.
Ja, also es gibt eigentlich, dieses Problem gibt es auch, wobei die allermeisten Steuerberater, die ich so kenne, so die bilden sich auch weiter und sind auch up to date. Was natürlich schon ein Problem ist, ist, dass viele erstmal aktuell gar keinen Steuerberater, keine Steuerberaterin finden. Mhm. Also ich habe oft so Anfragen von so nebenberuflichen Leuten, die für ein Gewerbe gegründet haben und ein Einzelunternehmen sind und nicht so große Umsätze machen, vielleicht sogar Kleinunternehmer sind, aber trotzdem gerne Steuerberater hätten, wo dann oft, muss man ehrlicherweise sagen, die Steuerberater, Steuerberaterin dann auch zu denen sagen, okay, tut uns leid, aber wir können keine Mandanten mehr aufnehmen. Das ist der eine Punkt, also dass die gar keinen Steuerberater, gar keine Steuerberaterin finden. Wenn sie dann einen haben oder eine Steuerberaterin haben, dann ist es oft natürlich so, dass die sehr eingespannt sind. Mhm. Viele haben sehr viele Mandanten und sind natürlich, kann man den Steuerberater und Steuerberaterin ja natürlich auch keinen Vorwurf machen. Wenn man sich die Bürokratie anschaut, ja, irgendwie Schlussabrechnung, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Überbrückungshilfen, ja, dann Grundsteuerreform und so weiter und so fort. Es wird natürlich auch viel vom Gesetzgeber aufgebürdet, dass natürlich so diese, sag ich mal, wie soll ich sie sagen, so eine proaktive Beratung nicht, also zumindest spiegeln mir das meine Follower und Followerinnen, nicht flächendeckend irgendwie erfolgt. Und da kann es dann auch mal sein, natürlich, dass irgendwie ein Steuerfarbe-Video deinem Steuerberater zugeschickt wird. Da reagiert die Steuerberater, Steuerberaterin ganz unterschiedlich drauf. Die bisschen entspannteren, das sind da dankbar, ja. Und lernen manchmal was. Ich habe ja viele Steuerberater, Steuerberaterinnen, die mir folgen und auch schreiben. Manche fühlen sich dann ein bisschen auf den Schlips getreten, wenn der Vorschlag halt nicht von ihnen kam. Aber ich bin natürlich, das ist halt auch mein Job. Ich bin also, mein Job ist es, up to date zu sein. Manchmal weiß ich sogar Sachen so einen Tick früher sogar. Das ist ja mein Job, also wirklich am Puls der Steuerzeit zu sein. Ne?
Ich werfe die Frage an der Stelle ein. Wir springen gleich nochmal so zu Haufe zurück, aber das ist ein bisschen auch das, in Anführungszeichen, nee, ich möchte es gar nicht Glück nennen. Es ist nicht das Glück, sondern es ist die Leistung dessen, was du aufgebaut hast, oder dass du eben an manche Informationen auch rankommst, bevor alle anderen rankommen.
Ja, also das ist halt, wenn man eine gewisse Reichweite hat, so lernt man halt Leute kennen, ja, und spricht halt auch mit Leuten drüber und erfährt so auch die aktuellen Verhandlungsstände und so weiter und so fort. Ob es dann tatsächlich immer so kommt, sei mal dahingestellt, aber klar, ja, man kennt natürlich schon viele Leute, die wieder Leute kennen, ist, glaube ich, relativ normal, wenn man eine ganz solide Reichweite hat.
Ja, ganz solide Reichweite, das ist sehr bescheiden ausgedrückt. Bei über 1 Million Follower auf den Kanälen zusammengerechnet, das ist schon, ja. Trotzdem warst du bei Haufe und hättest eigentlich zufrieden sein können mit dem Job, den du hattest. Aber irgendwie, du hast das gerade auch schon explizit genannt, arg lang warst du da nicht. Und zwar gar nicht, weil ihr euch verkracht habt oder weil du nicht glücklich gewesen wärst, sondern weil es dich, weil dich was anderes einfach weitergetrieben hat, oder?
Ja, also ich war sehr glücklich, nicht nur mit der Kantine.
Um nochmal auf das Essen von gerade eben zu kommen.
Die, die ist herausragend. Ja. Natürlich auch so mit dem ganzen Team. Ja, also ultra zufrieden, die gesamten Kollegen, Kolleginnen, super angenehmes Arbeitsumfeld. Ja, und natürlich auch hier die, die Räumlichkeiten, ja. Also, ich meine, im Prinzip, so, eigentlich so, von der Infrastruktur und von den Menschen muss ich natürlich zurückgehen. Ich konnte natürlich jetzt nicht da auf Anhieb wie 10 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einstellen. Das heißt, da habe ich oft an Haufe gedacht, ja, wie die schönen Büros sind, weil ich habe ja erstmal, also mein Schlafzimmer freigeräumt, dass ich ein Büro und ein Studio habe. Also das war immer, war eine schöne Zeit bei Haufe, muss ich sagen. Ja.
Aber erzähl mal, wie es genau dazu kam, dass du plötzlich dein Schlafzimmer freiräumen musstest, um Videos zu drehen.
Ja gut, das war dann, ich war ja ein gutes Jahr bei Haufe und habe mich dann irgendwann mal komplett selbstständig gemacht, eine GmbH gegründet.
Das heißt, du warst währenddessen aber schon selbstständig, oder?
Nee, ich habe dann erst, also es gab schon Anfragen, ja, für Vorträge und so weiter. Also das habe ich zum Teil schon auch machen dürfen, muss natürlich alles über die Compliance freizeichnen lassen. Das war manchmal ein bisschen, also ich weiß noch eine Situation. Also es war kompliziert, auch die Bearbeitungszeiten. Ja, manchmal wurden die Sachen dann freigezeichnet, nachdem sie schon vorbei waren und so weiter. Das ist natürlich, es ist immer schwer, auf eigene Faust in einem Konzern was zu machen, ja.
Aber du hast das ja offensichtlich gemacht. Denn Steuerfabi, wie wir ihn jetzt kennen, gab es noch nicht zu der Zeit, als du zu Haufe gekommen bist, richtig?
Ja, doch. Also ich habe angefangen, ich bin im Mai zu Haufe gewechselt, 2020, und im April 2020 hatte ich schon die ersten Videos online. Habe mich dann nochmal umbenannt, also ich habe mich ja Steuerbar genannt, fand es ganz witzig, wegen halt Umsatzsteuerbegriff und Bar wie Bar, fand ich wahnsinnig innovativ, hat keiner geblickt außerhalb der Steuerwelt, das war so das
Jetzt gibt es einen Podcast, der so heißt.
Ja.
Ich kann jetzt nicht sagen von wem, aber.
Ja, die Frage ist, ob es da jemand blickt, aber also da habe ich mich dann umbenannt, das war auch das erste Learning, so, du musst es so machen, dass die Leute es verstehen und nicht halt, klar, weiß ein Steuerberater Bescheid, was das bedeutet, kannst dir erklären, aber so außerhalb der Steuerwelt, so hat keiner den Witz irgendwie gecheckt. Ich habe da schon die ersten Videos online gehabt, aber ich habe damals, also das war irgendwie, keine Ahnung, bin ich 20 Tage später oder so dann zu Haufe gewechselt. Da war jetzt nicht absehbar, dass das überhaupt, dass ich das weitermache, weiterführe, dass es immer so Ausmaße annimmt. Das war da nicht absehbar, ja.
Warum, ich möchte gleich gern mit dir drüber sprechen, wie es sich anfühlt, das erste Video zu drehen, aber warum hattest du, was ist passiert, dass du den Impuls hattest zu sagen, ich drehe jetzt ein Video? Das passiert ja bei den meisten Menschen im Leben nicht einfach so.
Das ist richtig. Also Impuls war mein Kumpel Philipp, der hat gesagt, hey, du kannst doch gut Steuern erklären, mach doch mal ein TikTok-Video über das Thema Steuern. Und ich, meine erste Frage war, was ist TikTok? Mhm. Ist das ein Klopfgeräusch oder was ist das?
Hat er gemeint, auch.
Ist auch ein Klopfgeräusch, ja. Und dann hat er irgendwie so gemeint, ja, das ist eine Social-Media-Plattform, die aktuell sehr wächst und da kann man Kurzvideos hochladen. Und da habe ich gesagt, ja, Philipp, aber ich war gar nicht auf Social Media, also ich hatte nicht mal Instagram. Also ich hatte Instagram dann irgendwann einen Account gemacht, aber ich hatte nicht mal die App auf dem Handy gehabt und habe auch, also Stand April 2020 nicht mal Instagram gehabt, ja, so. Und dann habe ich gesagt, was ist TikTok? Ich habe nicht mal Instagram hier. Und dann hat er mich vom 2. bis zum 5. April 2020 durchgenervt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Philipp, ich mache ein Steuervideo. So, ist ja Wahnsinn. Und dann hat es aber. Auf TikTok wird sich kein Mensch für Steuervideos interessieren. Und dann habe ich so überlegt, was mache ich denn für ein Thema? Weil ich war ja überzeugt, das wird kein Mensch sehen. Null Follower, neuer Account, wen soll das interessieren? Und dann habe ich so überlegt, was mache ich? Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe ja nicht mein Stativ, ich habe kein Mikro, ich habe keine Kamera. Habe ich mein damaliges altes Handy genommen, habe es auf einen Waschmittelkarton draufgestellt als Stativ, den auf Ceran-Kochfeld, und habe dann angefangen, dieses Video aufzunehmen. Und ich dachte so, was mache ich jetzt für ein Video? Und ich war gerade am Espresso trinken, wie so oft, ja, und habe dann, ja, kann man Kaffee von der Steuer absetzen? Und ja, so Unternehmen können das ihren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zur Verfügung stellen. Das ist für die Mitarbeiterin steuerfrei, Lohnsteuerrichtlinie 19.6 und für Betriebsausgaben beim Arbeitgeber, der Arbeitgeberin oder so. Das war dann, da habe ich gedacht, okay, das interessiert keinen. Mhm. App zu, gar nicht mehr dran gedacht. Irgendwann 3 Stunden später schreibt Philipp per WhatsApp, das haben 50.000 Menschen jetzt gesehen. Wie viel? 50.000. Okay. Hat gesagt, er verarscht mich. Mhm. App aufgemacht. Okay. Dann die ersten Kommentare, ja, sowas lernen wir nicht in der Schule. Steuern sollten in der Schule sein. Mach mal das und das Thema und so weiter. Und ich dachte so, krass, da ist ja richtig ein Markt da. Ja. Und dann habe ich so gedacht, okay.
Da jetzt kommt der Geschäftssinn wieder.
Ja, ja, also dass man damit Geld verdienen kann. Ich war gar nicht so im So, ich war wenig der Letzte. Also es gäbe wahrscheinlich, im April 2020 gab es wahrscheinlich wenige Menschen in Deutschland, die so wenig Social-Media-Expertise, Ahnung hatten, wie ich. Also ich war Influencer, das war mir komplett, also war komplett fremd für mich. Ja, ich habe da auch keinem gefolgt oder so. Ich war komplett raus aus dieser Welt. Und ich habe dann so gedacht, ja, also mein Ursprung oder eigentlich immer noch so die Motivation ist, den Leuten halt, die in der Schule nichts über Steuern lernen, da was beizubringen. Und dann habe ich halt da mal weitergemacht. Habe ja alles möglich gemacht. Da kann man Studienkosten von der Steuer absetzen, dann irgendwie Unterschied, Sonderausgaben, Werbungskosten. Also die Leute, die wahrscheinlich diesen Podcast jetzt hören, ja, easy Themen. Ja, schon easy. Mhm. Aber wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, im Medizinstudium bin und halt das ganze Leben noch nie was über Steuern gehört habe, so, woher soll ich das wissen? Woher soll ich wissen? So, ist ein Erststudium, ich kann gar keine irgendwie Werbungskosten irgendwie ansetzen und so weiter und so fort. Und dann, ja, habe ich so probiert, immer die aktuellen und für die Follower interessanten Themen da zu machen. Und dann, ja, hat sich so weiterentwickelt. Und ich habe immer gedacht, jetzt hört es mal irgendwann auf. Aber es gab dann immer wieder Themenvorschläge und Themen, die interessant waren, und da habe ich einfach weitergemacht. Ja. Auch in der Haufezeit dann parallel zum Job, meistens halt irgendwie abends und am Wochenende.
Ja. Nehmen wir nochmal das erste Video, Waschmittelkarton, ja. Und jetzt ist plötzlich eine Kamera auf dich gerichtet. Wie hat sich das angefühlt, das allererste Steuerfabi-Video zu drehen?
Erstmal habe ich gar nicht geblickt. Ich wusste gar nicht, dass man mit der Frontkamera filmen kann. Ich habe halt mit der anderen Kamera, habe ich also gar nicht gesehen. Also wenn man kann man ganz runter scrollen bei TikTok, da findet man das auch noch. Und natürlich auch lichtmäßig Katastrophe. Ich habe dann zwar das Dunstabzugshaubenlicht angemacht, aber das hat dann auch ist was anderes als Softbox. Ja. Aber nervös war ich eigentlich nicht, weil für mich war eigentlich klar, das wird keiner sehen. Ja. So, ich wollte eigentlich nur Philipp zeigen, okay, Steuern auf TikTok, das wird nicht funktionieren. So, da war ich davon überzeugt, deswegen war ich eigentlich ganz entspannt, als ich dieses Video aufgenommen habe. Und die Qualität war natürlich auch die folgenden Videos waren auch nicht besser, weil das war immer noch auf dem Waschmittelkarton. Also ich habe relativ lange auf dem Waschmittelkarton gefilmt. ja, weil ich habe nie gedacht, dass es mal solche Ausmaße annimmt. Und irgendwann habe ich dann mal gedacht, es war wirklich auch eine schäbige Qualität, muss man schon sagen. Und da habe ich irgendwann mal gedacht, okay, soll ich mir jetzt eine Kamera kaufen? Aber dann habe ich so geguckt, so, und dann hat die damals wie 600 Euro gekostet. Und ich weiß noch genau, wo ich die bestellt habe. Die Leute, die in Freiburg, St. Georgen wohnen oder in der Stadtnähe werden es kennen, beim McDonald's Richtung St. Georgen war ich so am Spazieren. Und dann habe ich so, ich habe mich echt gedrückt, die Kamera, weil ich hatte die 600 Euro, die gehe ich im Leben nie wieder rein.
Viel Geld gewesen.
Ja, ja, klar. Ja, und ich habe gedacht so, es macht ja nur Sinn irgendwie, also klar als Hobby oder so, aber so als Investment macht es ja nur Sinn, wenn die 600 Euro mal irgendwann wieder reinkommen. Ja. Und ich habe so, und dann habe ich so gedacht, komm, habe mir echt große Gedanken gemacht, diese Kamera zu kaufen. Und irgendwann, weiß ich noch, an der Ampel habe ich sie dann bestellt. Ja, so über Smartphone habe ich dann gedacht, komm, jetzt bestellst du sie einfach mal. Ja, aber ich habe dann habe ich die auch ausgepackt, aufgebaut und habe gedacht, oh, Fabi, du wirst die Kohle, wirst du nie wieder reinkriegen. Mhm. Ja, aber ist dann Gott sei Dank wieder reingekommen.
Aber wir sind ja noch ein ganzes Stück weg von dem Steuerfabi, das jetzt ist, weil wir sind noch bei dem Steuerfabi, der parallel einen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber damals noch einen richtigen Job hat, einen Hauptjob und der halt aus Spaß wahrscheinlich einfach so immer noch so, wahrscheinlich um ein bisschen mit Philipp da drüber zu quatschen, so die eine Hälfte, aber eben der auch gesehen hat, krass, die Leute kommentieren, ich wusste das nicht, es gibt da Bedarf. Das heißt, wir sind aber immer noch bei einem Steuerfabi, der das als Hobby quasi betrachtet. Klar. So, klar, irgendwie Kamera-Investment, da kommt der Geschäftsmann wie natürlich zum Einkommen.
War eher die Angst.
Aber man fängt ja auch an, sich solche Dinge dann irgendwie schön zu rechtfertigen. Ich erinnere mich noch, dass ich von meinem allerersten Gehalt eine Drohne gekauft habe. 1000 Euro hat die gekostet. Oh. Ja, genau. Und dann, ich wollte von meinem ersten Gehalt irgendwas Verrücktes machen. Das habe ich immer gesagt nach dem Studium. Dann habe ich ein ganzes Jahr überlegt, ob ich diese Drohne kaufe. Die war dann natürlich schon lange nicht mehr vom ersten Gehalt bezahlt, sondern von allen anderen, die dazwischen drin auch dann schon kamen. Aber man rechtfertigt sich das ja dann auch irgendwann hin und sagt, ja, da kannst du ja mal die Aufnahme machen, wenn du dir da jemand 20 Euro gibt und so. Das heißt, man ist ja dann schon auch in diesem Modus drin. Und es ist schön zu hören, dass es bei dir auch so war. Und jetzt ist es ja aber von diesem Steuerfabi-Hobby hingegangen zu, du hast das schon gesagt, irgendwann, du warst gar nicht so lange bei Haufe, weil du Also was ist da passiert?
Ja, also ich habe den Job bei Haufe immer sehr gern gemacht und habe dann aber parallel natürlich auch Auftragsanfragen, also Vortragsanfragen bekommen. Und dann war es halt zum Teil krass. Dann hat es halt gehießen, keine Ahnung, 2 Wochen irgendwie an einem Dienstagnachmittag in Berlin.
Und nur durch diese Videos, die du bis dahin gemacht hast.
Ja,
krass, oder?
Ja.
Wie, kannst du uns da auch nochmal einen kurzen Einblick geben, wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich, also wenn das erste Video schon nicht 50.000 ist, natürlich für dich jetzt heute gar nichts mehr, aber damals ist es ja quasi viral gegangen. Ja. Wie fühlt sich das an, wenn man da reingesaugt wird?
Ja, es war schon krass. Ich wurde dann relativ früh auch von TikTok, das war ganz lustig, klingelt mein Telefon und ich habe irgendwie nicht geblickt, klar, TikTok hat meine Handynummer.
Von der Anmeldung.
Ja, klar, muss er angeben. Und dann klingelt halt irgendwie so eine Berliner Nummer. Ich gehe dran, TikTok Deutschland. Und ich habe erst gedacht, das will mich irgendjemand halt verarschen irgendwie. Ja, wir haben gesehen, du machst hier coole Inhalte und wir launchen das Programm Lern mit TikTok. Das war 2020. Und dann, ob ich da mitmachen will. Ich so, ja, keine Ahnung, ich denke schon so. Und es war schon ganz interessant, dass halt auf einmal so eine Plattform anruft oder sich meldet. Und das war das erste Mal. Mittlerweile, keine Ahnung, ich kenne ein paar von verschiedenen Plattformen, so das jetzt alles nicht mehr will, aber wenn zum ersten Mal so eine Social-Media-Plattform bei dir anruft, da denkst du schon, na, krass irgendwie. Ja, schon wild. Und dann war es auch ganz cool, weil ich war wirklich TikTok-First-Mover und dann war ich so in so einem, es waren 30 Leute damals in ganz Deutschland, die sich für das Programm da rausgesucht haben. Mit vielen habe ich heute noch Kontakt. Ja. Ein paar war ich neulich auch im Oktoberfest. Ja. Und da hat man halt so andere Creator kennengelernt. Ja. Und hat dann gemerkt, oh, krass, okay, da gibt es ja auch seriöse oder so, also wirklich Bildungsangebote und nicht halt nur Beauty und irgendwie Fitness und so. Und ja, das war dann schon interessant. Und ja, ist mal so eine komplett neue Welt abgetaucht. Also von gar kein Social Media, keine Social Media Kenntnisse, auch wenn wir 3 Monate später ruft halt eine Social Media Plattform bei dir an. Das war natürlich schon schnell.
Ich habe TikTok ist, kann ich ganz offen sagen, hat auch nicht meine Plattform, auf der ich irgendwie wahnsinnig viel unterwegs bin, und habe dann auch mal so ein bisschen ausprobiert, auch aus beruflichem Kontext irgendwie, und habe einmal ein Video dann hochgeladen, dass, ich weiß nicht, wo es mittlerweile steht, ich gucke auch nicht mehr rein, ich sag mal so bei 300.000 irgendwann gelandet ist. Und was für mich sehr, sehr prägend war, ist der Stress, den das plötzlich gemacht hat für mich, weil du bekommst permanent Benachrichtigungen, du bekommst, ich weiß auch die Anzahl der Kommentare nicht, sagen wir 500 Kommentare, vielleicht sind es auch nur 20, nee, es waren schon mehr. Du wirst aber plötzlich in so eine Welt reingesaugt. Wie war das bei dir?
Ja, also wo Sonne ist, ist auch Schatten, sage ich immer ganz gerne. Es ist natürlich, im Internet kann ja jeder anonym natürlich auch seine Meinung kundtun.
Ja.
Und da gibt es natürlich auch Trolle, die halt einfach, egal was du machst, da könntest du, keine Ahnung, was weiß ich, ein Kind retten oder keine Ahnung, irgendwas Wahnsinniges Gutes machen. Es gibt immer Leute, die irgendwas Negatives finden oder kommentieren. Da war es am Anfang schon so ein bisschen, wo ich mir gedacht, krass, ich mache jetzt hier echt so, also irgendwie ein werbefreies Video mit einem Mehrwert, sachlich richtig, so, und dann kommentiert halt irgendjemand was Negatives drunter. Am Anfang habe ich das noch so ein bisschen mitgenommen, bis ich mal verstanden habe. Ich habe da mit Herr Anwalt mal drüber gesprochen, ist ein riesiger Creator aus Unna, heißt auch Walter mit Nachname, lustigerweise. Und dann hat er zu mir gesagt, hey, einfach ignorieren. Das wird es immer geben. Ja, und der war damals schon relativ groß, über 1 Million Follower damals schon gehabt. Und ich so, ja, krass, aber die kommentiert richtig böse Sachen. Und so. Und dann sagt er, ja, das ist aber normal. So, das ist halt Anonymität, Internet. Da darfst du einfach nicht drauf reagieren. Ja, und wenn es halt dann ganz krass ist, so, wenn es auf die Drohschiene geht, dann muss es halt melden und so weiter. Aber er hat gesagt, wirklich ignoriere es einfach, weil 99% sind positiv und 1% sind negativ und man muss sich auf den 99% Positiven berufen und nicht auf das 1% Negative. Es gibt immer irgendjemand, der meckert, weil irgendwie, keine Ahnung, weiß ich, Stress zu Hause hat, mit sich selber unzufrieden ist.
Gründe sind auch völlig egal eigentlich, ne? Aber es gibt,
genau, aber das sagt mehr, das hat auch, das habe ich auch von Herrn Anwalt, das sagt mehr über die Person aus, die kommentiert, als über den, der es empfängt. Das fand ich auch ganz interessant. Ne?
Und trotzdem kommst du, und vielleicht erinnerst du dich an die Frage, die ich eingangs gestellt habe, ob du kreativ bist. Du kommst jetzt aus einem Umfeld bei Haufe, ich beschreibe es mal eher als klassische redaktionelle Arbeit, wo es ganz viel darum geht, eben im Fachtexte aufzubereiten, zu redigieren, eben mit Content schon, mit Material zu arbeiten, aber in einem ganz anderen Sinne, als du das jetzt machst. Ich habe meine Frage vergessen.
Wie kam dann der Schwenk zum Kreativen?
Genau, das ist eigentlich wirklich, ich wollte es eigentlich rausschneiden, jetzt können wir es auch drin lassen. Ja, exakt, das ist das, was mich natürlich interessiert, wie du dann gesagt hast, okay, es ist das Format Video, gar nicht das Format Text, sondern, ja.
Ja, also es ist, glaube ich, der Inhalt, den Inhalt so aufzubereiten, dass er A, einen Mehrwert hat, B, verständlich ist und dann C, das ist vielleicht das Allerwichtigste, dass der Mehrwert, der verständlich rübergebracht wird, auch so rübergebracht wird, dass es ein Interesse weckt. Also ich habe beispielsweise einmal ein Video gemacht über Midi-Jobs und Mini-Jobs, das hat gar keinen interessiert. Und dann habe ich so gedacht, hey, ist eigentlich ein spannendes Thema mit Sozialabgaben. Damals gab es noch eine andere Regelung, keine Gleitzone und so weiter und so fort. Da war der Minijob noch bei 450 Euro. Und dann habe ich so gedacht, okay, wie unterscheide ich jetzt praktisch diese zwei Jobs? Und dann habe ich überlegt, wie mache ich das? Und dann habe ich, warum dir dein Chef lieber 451 anstatt 450 Euro zahlt? Ja? Es war noch damals, gab es gegen ihre Sozialabgaben, das wurde jetzt auch geglättet. Vielleicht, wer weiß, wie in meinem Video. So, und dann habe ich halt schon gemerkt, okay, du musst die Themen auch so aufbereiten, dass es halt ein breites Publikum trifft. So, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel im Haufe Steueroffice irgendwie was über Betriebsaufspaltung sucht, ja, da weiß der relativ gut, was er braucht, hat vielleicht auch ein konkretes Problem. Da muss man den nicht mehr überzeugen, da drauf zu klicken. Meistens sucht das ja da auch. Wenn ich aber jemand, der vielleicht noch nie was mit Steuern zu tun hatte, überzeugen will, Steuerinhalte anzuschauen, dann muss ich schon kreativer werden. Und das hat auch schon eine Zeit lang gedauert. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, wie muss ich auch die Überschriften machen, die Texte machen und so weiter, dass es für die Leute auch interessant ist, ja.
Ganz, ganz spannend. Da werfe ich direkt eine Frage rein, die ich eigentlich viel später stellen wollte. Aber unterscheidet sich das, was du machst, da von der Arbeit, die beispielsweise eine Steuerredaktion von Haufe macht? Weil am Ende habe ich doch auch als, oder vielleicht auch von der Arbeit, die eine Kanzlei macht, denn auch als Kanzlei habe ich doch genau das eine Interesse. Und das ist idealerweise, dass meine Mandantschaft zumindest ein bisschen ein Interesse hat an dem, was ich mache.
Ja, ja, ich glaube, dass es halt viel fachliche Suche ist im Steuerrecht, also wenn man jetzt Zielgruppe Steuerberater, Steuerberaterin, die wissen schon ungefähr, was es gibt und wollen dann nochmal die genauen Regelungen und wie ist es und wo kann ich jetzt meine 6b-Rücklage nochmal übertragen, ja, was sind da die Grenzen, wenn ich einen Kapitalgesellschaftsanteil verkaufe, ja, noch bei 500.000, bald wird es geändert, so, und da wissen sagen wir, das Fachpublikum weiß schon so ungefähr, wo es hingeht. Und ein fachfremdes Publikum weiß halt gar nicht, was ist überhaupt relevant und warum ist es für mich relevant? Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage. Warum sollte ich jetzt da steuernde Aufmerksamkeit schenken?
Mhm. Ja. Ganz wichtig, weil du gerade gesagt hast, bald wird es geändert. Wir müssen einmal dazu sagen, die Folge ist nämlich lange im Voraus aufgezeichnet. Ja, ja. Wir befinden uns gerade im Oktober 2024 und wenn ihr die jetzt hört, dann bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass Januar ist. Ja, okay. Ganz wichtig, deswegen, genau.
Ja.
Ja, total richtig. Das Publikum ist ein anderes und trotzdem bringst du ja Kommunikation auf ein neues Level. Das stelle ich nochmal nach hinten, weil eins interessiert mich jetzt wirklich noch an diesem Moment, wo aus Fabian Walter bei Haufe Steuerfabi wird. Weil irgendwann hast du gerade schon gesagt, hast du dich getraut, selbstständig zu sein? Wie viel Angst hattest du davor, jetzt 100% Steuerfabi zu sein?
Ja, schon, da hatte ich schon Angst, muss ich schon sagen. Also, weil du musst dann auch die Krankenkasse selber zahlen und die laufenden Kosten, also es läuft ja trotzdem weiter. Also es war jetzt nicht, dass ich von zu Hause irgendwie jetzt da irgendwas bekommen hätte. Ich musste mich halt selber irgendwie über Wasser halten und dann habe ich mir schon gedacht, okay, dann gekündigt, irgendwie im März 2021 und dann wusste ich halt, okay, 3 Monate jetzt noch Haufe und dann ab Juli ist dann komplett die Selbstständigkeit und ja, da hat man sich dann schon Gedanken gemacht und deswegen habe ich auch kein Büro gemietet am Anfang.
Aber Geld hast du schon verdient mit Steuerfabi?
Ja, ich habe dann, also als ich gekündigt habe, nicht mehr, als ich gekündigt habe, war es noch unsicher, dass ich davon leben kann. Ich habe dann im Juli dann schon Geld verdient, aber es war überschaubar. Deswegen habe ich auch mein Schlafzimmer freigeräumt und habe in der Küche geschlafen.
Das heißt, Schlafzimmer ist wirklich zum Studio geworden. Die Geschichte ist mir schon mal begegnet, weil man kann dich auch in zahlreichen Formaten hören und so. Die Geschichte ist mir schon begegnet. Also wirklich das komplett leer gemacht. Das war dein Studio, geschlafen in der Küche.
Ja. Ja, ja, bin ich aufgewacht und habe auf den Toaster und Wasserkocher geschaut.
geschaut ist gut, wenn du drauf geschlafen hättest, wäre noch ein bisschen schlimmer gewesen.
Ja.
Das heißt aber, du hast dich überwunden und es war jetzt in deinem Fall, das können wir sagen, die absolute richtige Entscheidung. Was macht,
Ja, klar, also im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Natürlich, jetzt kann man natürlich sagen, es war die goldrichtige Entscheidung, auch zum richtigen Zeitpunkt. Aber klar, es fühlt sich halt nicht so an. Wenn du dann irgendwann kurz vor Austritt bist von einem Angestelltenjob und denkst, noch ist ja nichts fix und am ersten wieder die Miete zahlen. So, also,
genau, ja.
Also hinterher war es die richtige Entscheidung, aber in dem Moment hat sich sie so angefühlt.
Gab es Momente dann auch, nachdem du es gemacht hattest, wo du gesagt hast, das war die komplett falsche Entscheidung, was mache ich hier eigentlich und wie komme ich hier wieder raus aus dieser Nummer?
Ja, also so ganz bereut, also ich habe es ja nie so wirklich bereut. Es war natürlich zum Teil schon anstrengend, weil klar, man hat auch viel angenommen. Ich war viel unterwegs, also ich war dann zum Teil das halbe Jahr, das erste Jahr gar nicht in Freiburg, überall in Deutschland hauptsächlich. Und dann habe ich mein Buch noch angefangen zu schreiben und so weiter. Alles als One-Man-Show, habe dann natürlich die ganzen Skripte gemacht, selber geschnitten, editiert, also alles selber gemacht. So, dann halt, keine Ahnung, Podcast angefangen, alles Mögliche und alles halt selber gemacht und klar, es ist natürlich schon was anderes, wenn du hier bei Haufe irgendwie um 17 Uhr rausgehst, freitags vielleicht noch früher, ohne jemanden anzugreifen, so, ist halt schon was anderes, dann hast du Wochenende, also Wochenende gab's lang gar keins, also ich weiß nicht, weil ich das erste Mal Wochenende gemacht habe, also viel später auf jeden Fall, ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass viele, die uns hören, sich kein Bild machen, was das an Arbeit ist, weil man sieht dich 40 Sekunden bei TikTok sprechen oder eine Minute.
Ja.
Die Arbeit, die dahinter steckt, und das, da kann ich auch ein Lied von singen, es ist unglaublich, das ist unglaublich, wie lange es dauert, ein Video zu schneiden, wie viele manchmal Sequenzen du drehen musst, bis es passt und so weiter. Das ist ja nichts. Mittlerweile hast du eine Routine und bist da wahrscheinlich viel, viel besser, aber das ist nichts, was man am Anfang in ein paar Sekunden macht. Ne? Das heißt, es steckt hinter allem ja auch ein extremer Aufwand und der muss ja irgendwie mitfinanziert werden, so in den ganzen Dingen, die du tust. Das darf man da wirklich nicht vergessen.
Ja, naja, also das ist immer ganz interessant. Mich hat mal jemand gefragt, du machst so 1 Minute Video am Tag, was machst du denn die anderen irgendwie 23 Stunden, 59 Minuten? Da habe ich einfach gesagt, ja, chillen.
Ne? Genau, ja.
Also ja, vor allem, ja, es sind ja nicht nur die Videos, auch damals gewesen, es war dann das Buch, also man kennt eigentlich alle Tätigkeiten, waren fast ein Vollzeitjob. Also das Buchschreiben war ein Vollzeitjob.
Auf jeden Fall, machen manche Vollzeit.
Ja, und was ich Videoproduktion war ja auch ein Vollzeitjob. Vorträge habe ich meine Zeit lang auch relativ viele gemacht. Ja, einfach ums GmbH-Konto ein bisschen zu füllen. So, das war ja auch ein Vollzeitjob, weil man musste dann auch hin und her reisen. Mhm. Und dann waren die auch nicht immer, keine Ahnung, was weiß ich, wo du gut hingekommen bist, sondern dann irgendwie, was weiß ich, in Regensburg oder so. Ja, und ja, also es ist, glaube ich, das ist so ein bisschen unterschätzt. Aber ich habe das damals auch unterschätzt, bin ich ganz ehrlich. Ja. Also gerade, ich habe immer so Beauty-Influencer bin.
Ja.
So, das, die machen, die schaffen ja nichts, ja, aber ist doch ein bisschen anders.
Ist exakt mein Beispiel, das ich auch immer bringe, weil ich, das kann ich ganz offen zugeben, am Anfang, als dieses Berufsbild Influencer, Influencerin entstanden ist, dachte ich, ja, wollte mich eigentlich veräppeln, also jetzt wird es ein bisschen albern. Bis ich selber dann auch mal eben so ein bisschen meine Erfahrung da sammeln konnte und jetzt auch eben ein bisschen weiß, was dahinter steckt und was dahinter steht und so weiter. Aber dann lass uns jetzt genau mal gucken. Du hast es geschafft, dich über mit ganz vielen Sachen, mit diesen Videos, dann mit der Kooperation mit TikTok zu etablieren. Du bist jetzt Steuerfabi. Das ist quasi auch diese Marke entstanden, ja. Was macht Steuerfabi heute alles? Neben den Videos, neben Buch, wie sieht Steuerfabi aus?
Ja, ich bin aktuell am Buch überarbeiten. Mhm. Ja, die Gesetzgebung, nehmen wir noch im alten Jahr auf, ist gerade wild. Schauen, was kommt, was nicht kommt, was durch den Bundesrat noch flutscht und was nicht. Wenn wir dann die Folge hören, sind wir ein bisschen schlauer wahrscheinlich unterwegs.
Das wäre gut zumindest.
Ja, ja, ich hoffe, dass es noch geklärt wird. Klar, also Buchüberarbeitung, dann habe ich noch eine eigene Kaffeefirma, mache meinen eigenen Espresso. Dann ja, bin ich Aufsichtsrat in einer Immobilienaktiengesellschaft in Stuttgart. Mache ich Videos, Podcast, Newsletter. Dann mache ich Vorträge. Bin da auf verschiedenen Messen auch unterwegs, privaten Unternehmen, aber auch vom Bund. Ja. Das ist so, glaube ich, so zusammengefasst ist, was ich so einen ganzen lieben langen Tag so mache. Da habe ich noch was vergessen, aber fällt mir gerade nichts ein.
Ja, also, reicht mir auch schon, um meine nächste Frage zu stellen. Warum fokussierst du dich nicht auf eine, sondern so oft wird gesagt Spezialisierung? Warum ist es so viel?
Ja, es hängt irgendwie alles zusammen. Also ich glaube, hauptsächlich ist es halt Content. Mhm. Ja. Und klar, ob ich das jetzt auf der Bühne erzähle, oder in einem Video ist mehr oder minder dasselbe. Buch ist auch so klassisch irgendwie, aber ja, da hatte ich einfach Bock drauf. Also meistens mache ich eigentlich die Sachen, auf die ich Bock habe. Ja, so, das ist eigentlich so das Ding. Und manchmal denke ich mir aber auch, hätte man das nicht zugesagt, wenn ich dann irgendwie am Montagmorgen irgendwie, keine Ahnung, nach Kiel muss oder so, denke ich mir so, ach, ja, okay. Ja,
ja. 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 Kennt aber wahrscheinlich auch jeder Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, dass es Tage gibt, wo man denkt, hätte ich doch das eine Projekt nicht zugesagt.
Ja, ja.
Ganz spannend ist es, du machst das, worauf du Lust hast. Das ist ein bisschen wie der Fünfjährige
Fabian
im Urlaub mit seinen Eltern,
der
sich plötzlich dahinstellt und die Pantomime macht.
Ja, ja, ja. Das ist richtig, wobei man natürlich auch jetzt fairerweise sagen muss, mittlerweile kann man es auch ein bisschen entspannter machen. Also ich habe auch schon Sachen abgesagt, die hätte ich wahrscheinlich halt, keine Ahnung, vor 3 Jahre noch nicht abgesagt, ist es halt immer irgendwann mal komfortabler, wenn halt irgendwie Geld reinkommen muss, dann muss es halt reinkommen. Das ist mittlerweile so ein bisschen entspannter. Aber ich habe grundsätzlich eigentlich Großteil immer das gemacht, worauf ich Lust hatte. Ja.
Du hast einen Punkt angesprochen, auf den möchte ich gerne auch noch mit dir gucken. Du hast das Ganze irgendwie mal bist angetreten, weil dir finanzielle Bildung oder Bildung in Sachen Steuern super wichtig ist. Ich weiß auch, dass du Schulen besucht hast.
Ja.
Machst du sowas aktuell auch
noch? Ja, ja, klar. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, so ehrenamtliche Tätigkeiten mache ich natürlich noch. Ich bin beim Zukunftstag engagiert. Wenn hier Steuerberater, Steuerberaterinnen zuhören, die auch die Mission haben, die Steuerbildung ein bisschen in Deutschland voranzubringen, gerne beim Zukunftstag melden unter zukunftstag.org. Das ist eine gemeinnützige Organisation, auch unter der Schirmherrschaft vom Bundesfinanzministerium, wo man sich dann ehrenamtlich an Schulen engagieren kann. Und da will ich an Schulen, ja, war schon in einigen Schulen und mache dann wirklich einen Steuertag. Das mache ich auch noch, stimmt, vergessen. Fast das Wichtigste.
Ja, absolut. Vor allem, wenn man mit dem Ziel antritt, mit dem du angetreten bist, ne, dann ist ja der Ansatz, das zu verbessern, was du selber eben erlebt hast, das in den Schulen nicht stattfindet, genau richtig. Was mich aber auch noch interessiert ist, ich hatte dich vorhin irgendwann mal gefragt, was du besser, oder ich frage es jetzt nochmal, was machst du besser, Fabi, als andere Kanzleien, als andere Steuerberaterinnen, Steuerberater, dass dir die Leute zuhören. Es kann ja nicht nur an der Überschrift liegen.
Nee, ich glaube aber schon, dass ich es verständlich erklären kann. Also ich würde es nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich mehr weiß als andere. Ja, manchmal vielleicht schon, aber das ist jetzt nicht der Erfolgsgrund. Es gibt auch viele, die in dem Bereich natürlich mehr wissen als ich. Ich glaube, ganz normal. Aber was ich schon ganz gut kann, würde ich jetzt mal für mich rausnehmen, ist es dann, eben das verständlich zu erklären und so zu erklären, dass die Leute auch verstehen. Also oft bekomme ich auch Nachrichten, wo dann, keine Ahnung, ich kriege ja echt viel zugeschickt. Also Datenschutz ist bei Privatpersonen auf Instagram immer so eine Sache. Ich bekomme ja natürlich auch irgendwie Briefe zugeschickt oder Mandantenschreiben und Steuerberater, wo dann irgendwie Mandanten schreiben, kannst du das nochmal im Video aufgreifen, dass ich es auch ansatzweise verstehe. Oder mache ich das manchmal? Ja? So. Das ist natürlich schon, ja, weil es ist natürlich, gerade wenn du das so Schreiben rausschickst, ja, also so, dann werden schon ein paar verstehen, aber viele verstehen es halt auch nicht. Und man darf halt nicht davon ausgehen, vor allem, wenn man halt, keine Ahnung, 10 Jahre im Job ist, dass die Mandanten, Mandantinnen das auch verstehen. Also das ist ein Trugschluss, ja.
Kann mir das nicht aber einfach völlig egal sein, ob die es verstehen oder nicht? Ich mache meinen Job und erledigt das die Sache?
Ja, gut, ich meine, auf haftungstechnischen Gründen, dass sie informiert sind, kann man das so sehen. Fair enough. Aber ich glaube auch, dass die Menschen auch bessere Entscheidungen treffen und unternehmerisch auch erfolgreicher sind, wenn sie eben so ein grundlegendes Wissen über die Sachen haben und nicht links und rechts, ich sage immer ganz gerne, gegen eine Leitplanke laufen. Und wenn das Unternehmen wächst, dann wächst vielleicht auch die Anzahl der Angestellten, da wächst vielleicht auch die abrechenbare Lohnabrechnung oder mal der Gegenstandswert vom Jahresabschluss ist mal höher. Also ich glaube, das ist schon eine Win-Win-Situation, wenn die Leute wissen, was sie machen, und auch wirtschaftlich und steuerlich sinnvoll denken und dann auch erfolgreich sind. Ich glaube, am Ende kommt es dann auch den Steuerkanzleien zugute, wenn die Leute gut informiert sind. Ja? Und ich habe auch viele Steuerberater und Steuerberaterinnen, die mir schreiben und sagen, finden sie gut und super, was ich mache. Und es gibt auch Steuerkanzleien, die schicken meine Videos auch in Mandanten. Also es gibt auch manche Newsletter, wo ich drin bin. Ja, also von dem her Verständlichkeit. Ich glaube, das ist das A und O, ja.
Ich kenne unsere Zuhörerinnenschaft jetzt nicht im Detail. Ich kann mir vorstellen, dass wir mit diesem Podcast viele Leute erreichen, die schon eine Tendenz haben, Dinge anders zu machen, schon fortschrittlicher denken. Ich höre aber jetzt auch eine ganze Riege Steuerberaterinnen und Steuerberater hinter mir sagen, ja, der Walter, der hockt da in Freiburg, der hat gut reden, der hat auch die Zeit jetzt dazu. Wie soll ich das denn in meinem Alltag machen?
Ja, da haben sie auch zum Teil recht, muss man sagen. Also klar, wenn ich natürlich die bürokratischen Herausforderungen da vor mir liegen habe, ja, also die Grundsteuer, Überbrückungshilfen etc. pp., dann ist natürlich schon so, dass der Walter schon mehr Zeit hat, um natürlich sich in Sachen auch einzulesen. Also manchmal gibt es Vormittage, da meine ich es anders und lese mir irgendwas rein. So, heute zum Beispiel, ja, wir nehmen jetzt ja Montag auf, heute Vormittag habe ich im Prinzip nichts gemacht, außer Sachen gelesen. Und das ist natürlich, glaube ich, schwer für einen Steuerberater, eine Steuerberaterin, wenn sie Montagmorgens ins Büro kommt, vor allem wenn noch 20 Angestellte hat, da anfangen jetzt schön mal 4-5 Stunden irgendwie Steuertexte zu lesen. Klar, das stimmt schon. Nichtsdestotrotz, es müssen ja auch keine Videos sein. Also ich glaube, dass man einfach auch im Mandantengespräch die Leute so, sag mal, ja, mit ihnen so spricht, dass sie es verstehen. Ja? Das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig. Ja? Also ich habe das so ein bisschen auch, jetzt ohne meinen Vater hier zu Rose, aber mein Vater manchmal auch gemerkt, ich habe manchmal so ein Gespräch natürlich mitbekommen, habe so in die Augen von dem Mandanten geguckt und habe gedacht, da kam jetzt nichts an. Ja.
Ich fühle das total, weil ich glaube, und das wird wahrscheinlich, können wir jetzt hochgehen in die Steuerredaktion und fragen, wenn mir da jemand was erklärt, dann sind meine Augen, glaube ich, genau die des Mandanten oder der Mandantin, weil mir das tatsächlich auch so geht. Und dann neulich mit Nicola, die eben auch Redakteurin ist, über genau sowas gesprochen. Ich habe 2 Briefe vom Finanzamt bekommen, dass irgendwie was fehlt bei weil ich die EÜR nicht abgeschickt hatte oder so irgendwas. Und das, dann redet sie mit mir und ich denke, weil du, ich verstehe gar nicht, was ich, erstens verstehe ich nicht, was das Finanzamt von mir will, zweitens verstehe ich nicht, was du mir gerade versuchst zu erklären. Und ich glaube, das ist genau diese Hürde, aber du schaffst das mit den Sachen, die du machst, genau diese Hürde ja irgendwie sehr, sehr weit runterzusetzen.
Ja, also das Beste wäre eigentlich, wenn es mich gar nicht brauchen würde. Wenn jetzt die Formulare und die Briefe vom Finanzamt so klar sind, dass ich merke, okay, ja klar, ist so easy. Aber wenn ich beispielsweise mich selbstständig mache und schon alleine den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung vor mir liegen habe.
Das ist für mich eine Qual. Bis heute kannst du mich damit quälen, ja.
Ja, ich verstehe auch nicht, warum man das, also wenn man das mal anschaut, ich meine, ja, das ist auch so mein nächstes Projekt, ja, so allein die Unterscheidung Soll- und Ist-Versteuerung. Es ist im Prinzip, also wenn du als Fachfremder das liest, denkst du, da steht zweimal derselbe Text. Es ist ja fast derselbe Text. Und dann sollst du was ankreuzen. Und ich würde mal behaupten, dass keiner, der noch nie was von Soll- und Ist-Versteuerung gehört oder davor, versteht, wenn er zum ersten Mal auf das Formular schaut, was es bedeutet. Und das heißt, dieses Formular ist eigentlich ausfüllbar. Es ist ausfüllbar, manche setzen dann den Haken, wissen nicht, ja. So. Genauso wie die Kleinunternehmerregelung, da habe ich jetzt gestern ein Video dazu gemacht, die Leute verstehen nicht, was los ist. Und mitunter ist es dann gefährlich, weil die sagen, okay, ich bin Kleinunternehmer, mache da 20.000 Gewinn, aber ich muss ja erst bei 22.000 Euro Steuern zahlen. Ja, nee, so ist es halt nicht, geht hier um die Umsatzsteuer. Und da erwarte ich eigentlich schon, und es hat traut, dass es so ist, dass diese Informationen auch vom Staat in den Formularen und Briefen so verpackt werden, dass man weiß, was man zu machen hat. Und manchmal geht es ja sogar mir so, ich bekomme dann irgendwie, keine Ahnung, für eine GmbH einen Brief und denke, muss echt mal zweimal lesen, was wollen die jetzt von mir? Gerade bei Rückfragen vom Finanzamt, ja, so, da denke ich mir so, hä? So, was willst du von mir? Und da denke ich mir auch so, wie oft jemand da ein Schriftstück vom Staat hat und nicht weiß, was er machen soll. Das ist doch Wahnsinn eigentlich, ja.
Ja, und dann bist du tatsächlich vielleicht jemand wie ich auch und da würde ich mich total freuen, wenn Steuerberaterinnen und Steuerberater das eben dann auch so umsetzen können wie du, weil dann bist du möglicherweise jemand wie ich. Also zwei Sachen vielleicht dazu. Der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, der hätte quasi fast dazu geführt, dass ich mich nie selbstständig gemacht hätte, bevor ich angefangen habe, weil ich mit genau solchen Fragen gekämpft habe und dachte, ich lasse das hier einfach, glaube ich, wieder. Vielleicht ist doch gar keine so gute Idee.
Ja.
Genau, und das Zweite ist, wenn der zweite Fall, den du gerade beschrieben hast, dass ich es nicht verstehe, dann bin ich jetzt jemand, und das ist sicherlich ein sehr, sehr persönliches Problem, aber ich bin jemand, der legt das weg und sagt, okay, da habe ich gar nicht die Nerven dafür, mich damit zu beschäftigen. Und umso schöner ist es ja dann, wenn es jemand schafft, das leicht zu erklären und auch genau diese Inhalte so zu transportieren. Aber trotzdem bleibt ja der Punkt, dass man in Steuerkanzleien möglicherweise einfach die Zeit nicht hat dafür.
Ja, also die Frage ist auch, ob das in Steuerkanzleien gelöst werden muss oder ob man nicht einfach mal diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung überarbeitet. Und gerade bei Kleinunternehmen, so oder Einzelunternehmen, muss ich da wirklich alles mit reinpacken. Mhm. Wie viel, ich meine, ich habe jetzt da keine konkreten Zahlen, aber wie viel kreuzen an, dass eine Organschaft besteht? So, also erstmal müssten sie ja wissen, was das ist. Wissen sie nicht?
Ja,
so. Und zweitens, also, und selbst wenn sie es wüssten, wie viel haben da wirklich eine Organschaft und so weiter, muss man das reinnehmen? Und wenn man es reinnimmt, kann man es nicht irgendwie verständlich erklären und vielleicht auch mit einem Schaubild rechts daneben oder auch bei der Kleinunternehmerregelung mal ein paar Geschichten, ja, oder vielleicht auch ein Hinweis, dass ich jetzt auf die erste Rechnung vielleicht nicht Umsatzsteuer ausweise. Wird alles Mögliche über die Kleinunternehmerregelung abgefragt, aber dass ich keine Umsatzsteuer irgendwie ausweisen darf und mal einen konkreten Hinweis geben, wie es dann aussehen muss auf der Rechnung und so weiter, gibt es da nicht. Also einerseits fehlende Informationen, andererseits sind es so komplex niedergeschrieben, dass es irgendwie eh keiner versteht.
Und das ist ja nur ein Beispiel
von
Tausende, die in so einer Kanzlei anfangen. Und das ist so eine Frage, mit der ich hier so ein bisschen reingegangen bin auch, Fabi, weil ich stelle mir die Frage, was können möglicherweise Steuerkanzleien auch von dir lernen, gerade in Sachen Kommunikation, gerade in Sachen Zielgruppe erreichen? Hast du dafür ein Gespür, wenn dir auch Leute immer mal wieder schreiben?
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass sie in einer einfachen Sprache kommunizieren. Mir schreiben Leute oft, hey, ich habe jetzt mit meinem Steuerberater, meiner Steuerberaterin gesprochen und die hat dann Sachen gesagt wie geltend machen, absetzen, abziehen, etc. So, und jetzt denkt man ja, ist ja klar, jeder weiß, was von der Steuer absetzen bedeutet. Bei den Handwerkern und Haushalts- und Dienstleistungen weiß jeder, was von der Steuerlast wie abziehen bedeutet. es weiß jeder, was geltend machen bedeutet, was bedeutet es überhaupt. Und die Leute verstehen diese Begrifflichkeiten nicht, ja, oder keine Ahnung. Festsetzungsverjährung und die ganzen Steuerbegriffe, die es so gibt, ich meine, da könnte man ja ein Bingo spielen jetzt, ja, so, das sind Sachen, man muss davon ausgehen, die werden nicht verstanden, bestandskräftig. Ja, was ist bestandskräftig? Ja, wenn der Bescheid bestandskräftig, ja, keine Ahnung, ja. Also, das ist schon, man setzt natürlich viel voraus und das sind ja keine dummen Menschen, ja, also,
absolut.
Das sind ja keine Ahnung, wenn jetzt jemand, was weiß ich, Ärzte betreut und so weiter und so fort, ja, das sind ja keine dummen Menschen, die da vor einem sitzen, die haben bloß noch nie was davon gehört. Und wenn jetzt ein Arzt zu mir sagt, keine Ahnung, was weiß ich, oder ein Zahnarzt C14 irgendwie, dann habe ich auch keinen Plan, ja, so, und das heißt, man muss halt so kommunizieren, dass
man versteht. Da bin ich jetzt versteht, tief drin, ich hoffe, er sagt nie C14 zu dir, weil du,
also ich weiß selber nicht, ich weiß selber nicht, was das bedeutet, muss ich sagen, ja.
Du hast jetzt auch genau den Bereich genommen, in dem ich halbwegs fit bin,
ja,
genau, also wenn er C14 sagt, dann bitte sehr aufmerksam
werden. Oh je, ja, dann höre ich das nie, ja, und so ist es halt, ja, die Leute müssen es verstehen und dann ist halt das große Problem auch bei den Mandanten und Mandantinnen, so, nicht immer alles auf die Steuerberater, Steuerberaterin schieben, die müssen halt auch mal nachfragen oder auch mal sagen, ich habe es jetzt gerade nicht verstanden. So, das ist halt ein Charme, ja, so falsche Charme, so, dann denken, die wollen jetzt irgendwie auch nicht so dumm dastehen, aber ich sag immer, ich habe mir das angewöhnt, so, habe ich nicht verstanden. Also ich zum Teil, keine Ahnung, schon bei Vorträgen oder so oder Podiumsdiskussion. Man muss auch mal sagen können, ey, tut mir leid, habe ich gerade nicht verstanden. Und das muss auch okay sein, weil wenn ich es verstanden habe, ist doch besser, wie wenn ich irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwie drumherum rede oder drauf rede oder so. Da muss man auch mal sagen, okay, tut mir leid, ich habe es nicht verstanden. Ja.
Ist es auch eine Aufgabe von Steuerberaterinnen und Steuerberatern, ein Klima zu schaffen, in dem man sich traut, sowas anzusprechen? Oder woher kommt das? Hast du da eine Idee?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Generationsfrage. Ich glaube, die jüngeren Steuerberater und Steuerberaterinnen, die sind schon eher, sage ich mal, sehr kommunikativ mit dem Mandant auch unterwegs. Aber wenn ich jetzt so die Generation von meinem Vater oder so sehe, so, da ist man halt dann mehr oder weniger zur Audienz dann gekommen. Ja. Und ich glaube, dass es schon auch eine Generationsfrage ist und es sich auch verbessert. Ja. Also ich glaube, die Leute wollen es auch mittlerweile verstehen. Ja. Oder müssen es verstehen.
Ja, also zumindest, wenn man das voraussetzt, was du vorhin gesagt hast, dass man eben ja auch ganz andere Entscheidungen treffen kann, wenn ich ein bisschen ein Verständnis habe. Ja. Ne? Also jetzt nicht mal nur, wenn ich selbstständig bin oder... Das gilt ja auch für jede Privatperson, die natürlich anders Entscheidungen treffen kann und so weiter.
Ja.
Was glaubst du, wie kann eine Steuerkanzlei, wie kann ein Steuerberater, eine Steuerberaterin anfangen, genau dahin zu kommen, das Verständnis erstmal zu entwickeln, ich muss einfach bleiben?
Ja, ich glaube einfach, dass sie oder er nachfragt, hast du es verstanden oder haben sie es verstanden, wenn man noch sieht. Und dann werden schon die Sachen kommen, ja. So, weil das ist halt bei mir relativ einfach, das ist Anonymität und wenn jemand drunter schreibt, hat er nicht verstanden, was auch bei mir passiert, also ich bin ja auch nicht so, dass bei mir jetzt alle alles verstehen.
Ja, klar.
So, dass man wirklich mal nachfragt, okay, so hat man es verstanden, ja, so, oder einfach mal nachfragen, wie könnte man es einfacher erklären und da lernt man schon relativ viel, ja, ich habe jetzt die, sagen wir mal, einen Vorteil, ich gucke halt in die Kommentare und sehe halt, okay, da wurde jetzt gar nichts verstanden und da war das Problem, aber einfach mal nachfragen, haben sie es verstanden, nach dem Termin, ja, so, und wenn halt, und dann ist es schon leichter zu sagen, nee, habe ich nicht verstanden.
Ja, ja.
Können Sie es mir nochmal erklären? So, wie wenn dann, alles klar, so, dann haben wir es jetzt und so. Und dann denkt sich halt der oder diejenige, die da vorne dran sitzt, ja, okay, ja, dann haben wir es jetzt.
Bisschen provokante Frage.
Oh.
haben Steuerberaterinnen und Steuerberater den Bezug zur Realität verloren in dem Punkt?
Oh, den Bezug zur Realität verloren, das ist jetzt sehr hart ausgedrückt. Aber es ist natürlich schon so, dass sie in ihrem Arbeitsleben viel mit dem Finanzamt zu tun haben. Die Leute beim Finanzamt sind exzellent gebildet.
Mhm.
Ja, das höre ich ja manchmal auch, dass die Leute, also von meinen Followern, dass die Leute beim Finanzamt keine Ahnung haben. Also wenn jemand Ahnung hat, dann Leute, die da im gehobenen Dienst bei der Finanzverwaltung sind. Da ist praktisch, da begegnen sich halt Profis, ja, Finanzamt und Steuerberater. Mhm. So, und auf der anderen Seite, ja, haben sie halt viel mit Mandanten zu tun, die oft nicht irgendwie, ja, wirklich nachfragen. Ist ja auch richtig, die vertrauen auch, kann man ja auch größtenteils so. Und dann ist natürlich schon schwer so, dass man nicht irgendwie den Kommunikationsbezug verliert. Ja. Mhm.
Du hast total recht, das ist sehr hart formuliert gewesen, deshalb nochmal die gleiche Frage quasi eins weicher. Haben Steuerberaterinnen und Steuerberater so aus deiner Erfahrung den Bezug zu den Mandantinnen und Mandanten überwiegend verloren?
Ja, das kommt immer auf die Kanzlei aus meiner Sicht an. Es gibt schon Kanzleien, die wirklich echt probieren, einmal im Monat auch mit den Mandanten, Mandantinnen zu sprechen. Bei manchen Kanzleien, ich meine, das kriege ich auch gespiegelt, ist es dann so, da wird dann nach einem Jahr mal freudig nachgefragt, dann ist der Jahresabschluss fertig und dann wird zwar nicht direkt gesagt, bitte rufen Sie nicht an, wir melden uns, aber es ist schon so, dass natürlich da geguckt wird, dass man das Tagesgeschäft handelt, das ist sehr unterschiedlich. Ja. Und manchmal gibt es auch Gesetzesänderungen, da gibt es Steuerberater, Steuerberaterinnen, die rufen die Mandanten, Mandantinnen an, wo das passt. Manche hören von ihrem Steuerberater, Steuerberaterin gar nichts, ja, so, und kriegen halt dann die Rechnung, wenn der Jahresabschluss fertig ist. Manche hören sogar nicht mal das und der Jahresabschluss wird dann zu spät abgegeben. Das kriege ich alles gespiegelt, ja.
Und dein Plädoyer ist aber tatsächlich, da als Kanzlei hinzugucken, so zumindest aus deiner Erfahrung, weil das ist, was dich zu einem großen Teil ausmacht, zu einem großen Teil aber auch erfolgreich macht, dass du eben genau diesen Bezug, diesen kommunikativen Bezug offensichtlich hergestellt bekommst und eben Dinge einfach erklärst.
Ja, da ist ja die Frage, wer ist schuld? Sind die Steuerberater, Steuerberaterinnen schuld oder ist nicht die Gesetzgebung schuld, die auch unterjährig rückwirkend irgendwelche Gesetzesänderungen durchdrückt? So die Bürokratiebelastungen noch und nöcher macht. Ich meine, man muss jetzt sich überlegen, es gibt irgendwie 100.000 Steuerberater, Steuerberaterinnen, ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie 50 gibt,
ja,
und die teilen sich den Markt, aber es gibt schon ein paar mehr, aber es, trotzdem finden ja zum Teil die Leute keinen Steuerberater.
Ja.
So, und dann ist ja die Frage, ob man sich auch nicht mal beim Staat mal umschauen sollte, welche Änderungen, ja, und welche Formerfordernisse sind wirklich notwendig. Und lässt man den Steuerberater, Steuerberaterin mal ein bisschen mehr Platz zum Atmen. Und dann ist es auch einfacher, sich mal um die Mandantinnen und Mandanten nochmal anders zu kümmern. Ne?
Ganz spannender Effekt, weil da sind wir wieder bei dem Thema Zeit. Ne? Wenn ich natürlich mit so vielen anderen Sachen zugebombt bin, dass ich die Zeit nicht mehr habe für die Mandantinnen und Mandanten, dann streiche ich sie natürlich wahrscheinlich auch da am ehesten weg, weil ich denen eben möglicherweise dann einfach nur schnell was erkläre, mich aber gar nicht eine Stunde mit dem hinsetzen kann. Und dann wird es ja absurd irgendwann, weil du das Problem ja dann nicht mehr aufgelöst bekommst und dann suchen halt immer mehr Leute irgendwann einen Steuerberater, eine Steuerberaterin. Ja, das ist ja irgendwie tatsächlich verrückt.
Ja.
Fabi, wir haben über sehr, sehr viele Dinge gesprochen, die in deiner Vergangenheit waren, was dich aktuell so beschäftigt. Jetzt lass uns aber natürlich gerne noch einen Blick auf die Zukunft werfen. Gibt es Projekte, gibt es Ideen, die du umsetzen möchtest?
Ja, also ich bin aktuell an YouTube-Longformat dran. Mhm. Ja, und also Grundidee ist eigentlich immer, Deutschland steuerfit zu machen. Herzensthema von mir sind auch Gründer, Gründerinnen, weil ich da schon, wir haben es ja gehabt, so, du hast beim steuerlichen Erfassungsbogen schon fast das Handtuch geschmissen und ich glaube auch nicht, dass du ein Einzelfall bist. Es ist viel Bürokratie und ich schaue natürlich auf der Ebene auch der Politik, was kann man machen und vielleicht auch auf Ebene der Privatwirtschaft, was kann man machen, das Thema Gründen in Deutschland und Bürokratieabbau beim Gründen und die Sachen verstehen, ist wirklich ein Herzensthema. Da bin ich auch dran, ein paar Sachen zu machen, aber ich habe meistens spreche ich gern oder eigentlich immer über die Dinge, wenn sie dann fertig sind. Da will ich jetzt nicht so viel anteasern, aber das ist ein Punkt. Und ja, einfach ja, probieren, Steuern weiter einfach darzustellen. Ne?
Hast du einen abschließenden Rat, den du allen Steuerkanzleien da draußen mitgeben würdest, was sie unbedingt machen sollten?
Ich glaube, wichtig, dass sie mit den Mandanten und Mandantinnen probieren, auf Augenhöhe zu sprechen, weil keiner kennt das Geschäft besser als das Unternehmer, Unternehmerin von ihrem eigenen Unternehmen. Und manchmal, wenn man sich austauscht, sich die Zeit nimmt oder verständlich die Sachen erklärt, ist es manchmal nicht nur so, dass die Mandanten und Mandantinnen von den Steuerberatern was lernen können, sondern auch andersrum und dann wieder neue Impulse bekommen. Das ist irgendwie überall im Leben so. Man muss halt miteinander ja, reden.
Ja, du hast Philipp angesprochen. Philipp ist der Grund gewesen, dass du irgendwann mal dein allererstes Video gedreht hast. Wie dankbar bist du Philipp heute, dass er dich quasi 3 oder 4 Tage lang genötigt hat, das zu tun?
Ich habe ihn erst neulich in München, wo er lebt, zum Essen eingeladen. Also muss Dankbarkeit genug sein. Nee, Philipp ist ja, war bereits im Bachelorstudium, wir saßen nebeneinander. Mhm. Ja, also den kenne ich schon relativ lange, machen wir fast täglich Kontakt. Also klar, bin ich ihm da dankbar. Ja, also so ist es manchmal. Ja, da kommt jemand und verändert dann schon ein bisschen das Leben. Aber ja klar, also wir haben uns damals auch schon vor Steuerfabi gut verstanden, verstehen uns immer noch gut und hätten uns wahrscheinlich auch verstanden, wenn man jetzt kein Steuerfabi geworden wäre.
Ja. Wenn das erste Video einfach total gefloppt
wäre. Genau, hätte ja auch sein können. Ne?
Genau, das hätte tatsächlich ja auch sein können.
Dann gäbe es wahrscheinlich kein Steuerfabi jetzt. Ja.
Vielleicht wäre es Steuer-Philipp geworden.
Wer weiß, wer weiß. Wobei Philipp hat wenig Ahnung vom Steuerrecht.
Dann wäre es, oh je, dann wäre es vielleicht ein schlechter Steuerfabi.
Ja, ja,
ohne eben. Philipp jetzt anzugreifen, wir kennen uns nämlich nicht persönlich. Also ich glaube, Philipp, falls du das hörst, ich glaube, sehr, sehr viele Menschen, ja, am Ende ist es über 1 Million sind dir wahrscheinlich auch sehr, sehr dankbar, dass du Fabi da hingebracht hast.
Ja, Shoutout an Philipp. Ja.
Fabi, ich darf mich ganz recht herzlich bedanken für das Gespräch, dafür, dass du so ein bisschen persönlich Eindrücke geteilt hast, aber auch deine Einschätzungen dazu, was die Steuerbranche vielleicht ein bisschen anders machen kann. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und dann gilt natürlich, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Das hilft immer total. Fabi weiß es auch. Das hilft total, wenn man positiv bewertet wird. Lasst einen Kommentar da oder meldet euch natürlich auch, wenn ihr eigene Themen habt, eigene Fragen habt. Auch darüber freuen wir uns immer sehr. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.